Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Noch ist es draußen kalt, aber in Kürze kommt der Frühling, hoffen wir jedenfalls. Und das ist für viele Menschen eine gute Nachricht, aber für manche nicht. Wenn die Pollen fliegen, dann leiden sie unter Heuschnupfen. Und das ist nur ja ein Aspekt von Allergien, die uns betreffen können, die auch immer mehr Menschen betreffen und auch Kinder. Und deshalb habe ich hier im Studio unsere beiden Kinderdocs bei mir. Das ist Dr. Claudia Haupt, die Vorsitzende des Berufsverbandes Hamburger Kinder- und Jugendärztinnen. Hallo Claudia.
Hallo Insa.
Und die Sprecherin des Berufsverbandes Hamburger Kinder- und Jugendärztinnen. Und die beiden sind erfahrene Kinderärztinnen mit jeweils eigenen Praxen, sehen sehr viel Kinder, kennen sich total aus und erzählen uns jetzt mal, wie man denn vorbeugen kann gegen Allergien und ob das überhaupt richtig möglich ist.
Ja, also es ist ja so, dass es gerade die Eltern, die vielleicht selber von Allergien betroffen sind, das mag sein, dass ein Elternteil eine Neurodermitis hat oder der andere Elternteil eine schwere Pollenallergie oder sogar vielleicht ein Asthma bronchiale. Diese Eltern stellen sich eigentlich alle die Frage, wenn sie ihr erstes oder auch zweites oder drittes Kind erwarten, was können wir eigentlich tun, damit wir das Risiko für unsere Kinder vermindern, dass sie selber auch diese Allergien entwickeln.
Schon vor der Geburt?
Ja.
Oha, das wusste ich gar nicht.
Und es gibt dazu eine neue Leitlinie, also neu aus dem Jahr 2022. Das wird auch regelmäßig immer wieder evaluiert, also immer wieder überlegt und nochmal nach neuen Studien geguckt und ob das alles noch so haltbar ist mit den Empfehlungen. Und davon wollten wir einfach ein bisschen jetzt mal erzählen.
Genau. Sehr interessant, genau. Claudia.
Ja, zunächst mal Allergien zu entwickeln, das ist auch in gewisser Weise genetisch vorbestimmt. Also es gibt eine genetische Komponente, die nicht zu verachten ist. Und da kann man so ungefähr sagen, dass das Kind, das keine Allergiker in der Familie hat, bei einer Wahrscheinlichkeit bis zu 15% liegt, was ja schon mal viel ist. Nämlich ja jedes sechste Kind, das Eltern hat, die gar nicht allergisch sind. Dann gibt es so Zahlen, die darauf hindeuten, wenn ein Geschwisterteil allergisch erkrankt ist, dass es rund ein Drittel betreffen kann. Wenn ein Elternteil allergisch ist, schon bis zu 40% Wahrscheinlichkeit da sind. Und wenn beide Eltern Allergiker sind, 40-60%, also fast jedes zweite Kind eine allergische Entwicklung bevorsteht. Besonders häufig ist es, wenn die Eltern, das hattest du, Charlotte, ja eben schon mal gesagt, wenn die Eltern beide ein Asthma haben oder beide eine Neurodermitis, also die gleiche Allergie, dann liegt die Wahrscheinlichkeit beim Kind sogar bei bis zu 70%. Und das ist natürlich, also ganz schön häufig, weshalb es auch verständlich ist, dass die Eltern sich Gedanken machen.
Also dann können aber Eltern ja auch anhand dessen schon mal sich überlegen, ob eine Prävention wirklich vielleicht sehr geraten ist, wenn sie wissen, sie haben selber eine Allergie oder ihr Partner hat das.
Ja.
Oder ein Geschwisterkind hat das bereits.
Genau. Und so denken die Eltern eigentlich in der Regel auch.
Genau, es ist ja jetzt nicht, dass sie ihre Lebensumstände komplett verändern sollen oder müssen. Es gibt so paar Dinge, auf die man tatsächlich ganz gut achten kann. Los geht es, dass es ganz wichtig ist in der Schwangerschaft, dass sich die Mütter ausgewogen ernähren, sehr vielfältig, möglichst alle Nährstoffe abdecken und auch, eben wenn sie selber keine Nahrungsmittelallergien haben, wirklich von allem essen. Denn diese Toleranzentwicklung, das bedeutet, kann ich Nährstoffe oder mögliche Allergieauslöser vertragen? Das beginnt schon im Mutterleib.
Und aber da frage ich mich natürlich sofort, wie ist es mit Vegetariern oder Frauen, die sich vegan ernähren? Das hattet ihr ja schon mal erzählt, dass eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft eh nicht ganz ohne ist. Auch Vegetarierinnen werden ja jetzt tatsächlich manche Nährstoffgruppen vielleicht nicht zu sich nehmen?
Ja, das stimmt. Aber sozusagen das im Hinblick auf Allergieprävention spielt das jetzt nicht so eine große Rolle, ne? Mhm. Ob ich jetzt das Fleisch dazu esse oder nicht.
Mhm. So. Also gut, der Fisch fällt dann weg, aber alles andere kann ja die vegetarische Schwangere machen. Zum Beispiel Eier, Nüsse, Milchprodukte. Das bringt ja auch schon mal viel.
Ein weiterer Aspekt, ob man da jetzt was dran ändern kann, sei so ein bisschen dahingestellt, ist aber, dass wir wissen, dass Übergewicht in der Schwangerschaft tatsächlich mit einem erhöhten Risiko für eine allergische Erkrankung bei den Kindern assoziiert ist, insbesondere für Asthma bronchiale.
Interessant. Ja.
So, nur einfach, um es noch der Vollständigkeit halber vielleicht gesagt zu haben.
Ich finde das total interessant, weil man denkt, dass so eine allergische Disposition, dass die einfach da ist oder nicht da ist. Also, dass die so ein bisschen naturgegeben kommt. Aber dass man da wirklich auch was als schwangere Frau gegen machen kann, das habe ich wirklich nicht gewusst.
Ja, das hat was mit Epigenetik zu tun. Das geht jetzt zu weit, aber wir wissen eben inzwischen, dass die Gene sich an Umweltfaktoren verändern. Und deswegen sind solche Maßnahmen trotzdem sinnvoll.
Also genau. Wir haben jetzt gesagt, ausgewogen ernähren, das wäre schon mal.
Genau, also ganz wichtig, bitte nicht auf bestimmte Dinge, von denen man denkt, oh, die sind vielleicht hoch potent, eine Allergie zu verursachen, dass sie das weglassen, sondern bitte wirklich so ausgewogen und vielfältig und eben, ja, Gemüse betont, mediterran, einfach gesund sich zu ernähren. Das ist wichtig.
Dann sind wir beim Stillen. Wenn möglich, und das, dafür gibt es Belege, sollen die Kinder 4 bis 6 Monate gestillt werden. Was vom Tisch ist, ist die Empfehlung, dass man Spezialnahrungen geben soll, wenn man nicht voll stillen kann. Wir haben ja sehr viele, eigentlich jahrzehntelang haben wir den Eltern geraten, dass sie dann teilhydrolysierte Spezialnahrungen anbieten, wenn sie nicht voll stillen können.
Moment, das musst du jetzt kurz erklären.
Ja, da sind die Eiweiße in der Milch vorgespalten, sodass sie weniger allergen sind. Hypoallergene Nahrung, das HA-Nahrung, das haben viele Eltern schon gehört. Und die hat man eben sehr lange Zeit empfohlen, wenn das Stillen nicht möglich ist. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Man soll nach Möglichkeit eine kuhmilchbasierte Anfangsnahrung dann füttern, zufüttern oder eben auch, wenn man nicht stillen kann oder nicht möchte, stattdessen geben. Und vor allen Dingen nicht da auf die Idee kommen, eine sojabasierte oder Ziegen-, Schaf- oder Stutenmilch, das Thema hatten wir ja schon mal, zu nehmen, weil die auch ein deutlich erhöhtes allergenes Potenzial haben.
Ja, nicht nur das. Es ist auch so, dass also die einzelnen Milchen, also zum Beispiel eine Sojaproteinmilch, da kann man später, wenn die Kinder größer sind, können die gerne irgendwie einen Sojajoghurt essen, überhaupt kein Problem. Aber es ist eben nicht dazu gedacht, ausschließlich diese Milchernährung im ersten Lebensjahr zu ersetzen. Sojamilch zum Beispiel enthält Phytoöstrogene, also hormonelle Substanzen, die tatsächlich dann in der Menge, wenn man das ausschließlich gibt, wirklich relevant sind.
Lass mich kurz nochmal zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Also am besten ist Stillen, das wissen wir wahrscheinlich alle, 4 bis 6 Monate. Wenn das nicht klappt oder nicht vollständig klappt, dann eine kuhmilchbasierte Milch geben.
Eine Säuglingsanfangsnahrung. Mhm. Mhm. Genau, und dann kommen wir schon zur Beikost eigentlich.
Genau, je nachdem, wie geschickt die Kinder sind, wie früh sie bereit sind, auch für festere Nahrung, fängt man ja nach dem vollendeten 4. bis nach vollendetem 6. Monat an mit der Beikost. Und hier ist es auch ganz wichtig für Allergieprävention und immer dieses große Stichwort Toleranzentwicklung, möglichst vielfältig die Kinder an Nahrungsmittel heranführen. Also was wir früher so gesagt haben, ihr Baby braucht nicht so viel Abwechslung, machen Sie mal erstmal 4 Wochen Karotte, Kartoffel, ist wirklich vorbei. Möglichst munter mischen, das fördert einfach ganz klar die Toleranzentwicklung bei den Kindern für diese verschiedenen Nahrungsmittelbestandteile.
Ja. Also dann, wenn man vielleicht selber kocht oder das auch kauft, also nicht nur Karotte oder Kartoffel und Karotte, sondern alle Gemüsesorten?
Ja, beinahe alle, genau. Und nicht 4 Wochen immer nur das Gleiche geben. Aber was Charlotte sagt, das war wirklich ganz extrem. Wir haben jahrzehntelang solche Sprüche gebracht wie, Babys sind keine Feinschmecker, bleiben sie bei 2 Sorten bis zum Ende des 1. Jahres und haben wirklich gedacht, damit können wir Allergieentwicklung vorbeugen. Und genau das Gegenteil hat sich dann in Langzeituntersuchungen überall auf der Welt herausgestellt. Deswegen haben wir umgedacht, es ist nur noch nicht überall angekommen.
Nee, genau. Ich habe das auch noch falsch gemacht, weil man es mir so gesagt hat.
Ja, genau.
Wir haben außerdem auch lange Zeit gesagt, dass so potente Allergene, also Nahrungsmittel, von denen wir wissen, dass sie häufige Allergien auslösen, auch bis zum Ende des 1. Lebensjahres gemieden werden sollen. Auch dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage mehr, wenn also bei den Kindern bis dahin überhaupt keine Allergie bekannt ist. Soll bitte auch zum Beispiel Ei mit Beikosteinführung in verbackener Form oder sehr hart gekocht gegeben werden. Desgleichen
Fisch.
Ja.
Da gibt es eine nette Geschichte zu, weil die Norweger nämlich die ersten waren, die 4 Monate alten Babys rohen Fisch in die Beikost getan haben. Die haben so eine große Studie gemacht in Norwegen und waren die ersten, die gesagt haben, guck mal, Und wir haben weniger Atopie damit, weniger Allergien. Mhm. Ja. Also wir müssen da ein bisschen mutiger sein. Und wir sehen es immer noch in der Praxis, eigentlich jeden Tag, dass die Mamas, wenn man sie fragt, na, wie hat es denn geklappt mit dem Beginn der Beikost? Dann sagen sie, ja, wir haben schon angefangen. Ne, die Kinder sind dann 6 Monate alt. Ja, wir haben schon angefangen. Es gibt Karotte und Pastinake, was im Prinzip das Gleiche ist, weil Pastinake eine weiße Karotte ist. Und die haben sich noch nicht so richtig getraut. Und da müssen wir eigentlich jetzt im Moment eher immer so ein bisschen schieben und sagen, ja, und dann macht mal auch Kartoffel und dann macht mal auch Brokkoli und Blumenkohl und Fenchel und Kürbis. Ihr könnt viel mehr machen.
Und Fleisch und Fisch.
Mhm. Aber ganz kurz nochmal dazu. Ich hatte vorhin gesagt, ja, möglichst viele verschiedene Sorten von Gemüse geben. Da habt ihr gesagt, ja, fast alle. Also welche werden denn?
Ja, wir nehmen natürlich am Anfang eher die, die in Europa heimisch sind. Mhm. Also man muss jetzt nicht losgehen und irgendwo auf einem komischen Asiamarkt was suchen, was es hier noch nie gegeben hat. Das meinte ich eigentlich. Mhm. Also eher die einheimischen Gemüsesorten, aber dann auch wirklich möglichst viele davon.
Und man kann tatsächlich so kleinen Kindern rohen Fisch geben? Ehrlicherweise, man muss sie natürlich sehr klein schneiden, nehme ich an.
Nein, das soll man ja gar nicht.
Weil das wirft das jetzt
war,
Fragen auf.
Ja, das war nur ein Extrembeispiel dafür, dass sich jemand getraut hat, etwas potenziell wahnsinnig Allergenes in die frühe Säuglingsnahrung einzuführen. Nein, rohen Fisch und rohes Fleisch und so soll man ja eigentlich in den ersten Lebensjahren gar nicht anbieten, aber aus ganz anderen Gründen. Das hat was mit den Keimen zu tun.
Genau. Okay. Mhm. Aber bei Fleisch und Fisch sieht es anders aus, wenn sie gekocht sind oder gebraten.
Ja. Nochmal, auch im Hinblick auf Allergieprävention, Ei hatte ich jetzt schon genannt, ist also tatsächlich etwas, was wir früher ja lange noch geschoben haben. Bitte jetzt, also kann auch mit der Beikosteinführung gegeben werden. Dann Kuhmilch, gibt es auch eine explizite Empfehlung, 200 Milliliter Kuhmilch oder Naturjoghurt
am Tag.
Kann für den Abendbrei gut genutzt werden, wenn der kommt. Ne? Also eben auch mit 4 bis 6 Monaten oder wahrscheinlich dann mit eher 6 Monaten, ist das tatsächlich etwas, was so empfohlen wird.
Und gleich wieder dazu, damit Missverständnisse ausbleiben, nicht Kuhmilch, Frischmilch zum Trinken im ersten Jahr. Das haben wir bei unserem Beitrag über die Beikost ja schon mal erzählt.
Mhm. Dann gibt es noch einen expliziten Hinweis für die Erdnuss. Mhm. Das ist ja auch ein ein Nahrungsmittel, was sehr schwere allergische Reaktionen auslösen kann bei Kindern und Erwachsenen. Und da sagt diese Leitlinie nun, dass nur Kinder, die eine Neurodermitis haben und in einer Familie leben, wo Erdnuss in welcher Form auch immer regelmäßig auf den Tisch kommt, Erdnussbutter, Flips, Erdnüsse zum Knabbern, was auch immer, nur bei denen soll das frühzeitig tatsächlich mit der Beikost auch gegeben werden. Und dann ist eben vor allem ganz wichtig, egal ob wir hier über Ei, Milch oder Nuss sprechen, nicht nur einmal frühzeitig geben, sondern dann ganz regelmäßig geben, damit sich diese Toleranz entwickelt. Kinder, die allerdings eine schwere Neurodermitis haben, da muss man vorher auch einmal kurz gucken, dass die sich nicht schon vorab gegen Erdnuss sozusagen sensibilisiert haben, einen Allergietest machen. Aber wenn das fein ist, dann sollen die ruhig, wenn die in solchen Familien leben, regelmäßig die Erdnuss kriegen. Wenn es eine Familie ist, die nie Erdnuss isst, wenn wir Kinder haben, die keine Neurodermitis haben, dann gilt diese Empfehlung so nicht, dann halten die sich da sehr zurück.
Fürs erste Jahr zumindest, ne?
Da muss ich auch mal kurz nochmal fragen, ist es denn möglich, dass man auch im ersten Jahr, also dass die Kinder da schon so eine Allergie sich zeigt, also dass man denen Lebensmittel gibt, wo sie eine allergische Reaktion haben, welche auch immer, sodass man da auch ein bisschen aufpassen muss, dass man es dann
ganz
nicht
typisch.
Weiter.
Wir empfehlen die Folge zu den Nahrungsmittelallergien. Da erklären wir ja nochmal ganz ausführlich, dass es eben gerade im Beikostalter tatsächlich zu schweren allergischen Reaktionen schon kommen kann, weil die Kinder sich sehr früh sensibilisieren können.
Genau, aber vielleicht
aber
hier noch einmal sagen.
Genau. Das hier führt vielleicht zu weit.
Also nee, das finde ich jetzt eigentlich wichtig. Also einmal zu sagen, ihr appelliert hier, ernährt die Kinder bis zum Alter von einem Jahr möglichst vielseitig und probiert dies, das aus, auch unter Umständen Erdnusscreme und verschiedene Ei und verschiedene Lebensmittel. Aber was ist, wenn es da dann so eine allergische Reaktion gibt, dann aufhören und nicht sagen, hier, ich
sensibilisiere. Das merken die Eltern ja. Also die Kinder reagieren sehr deutlich. Ne? Die kriegen entweder einen ganz heftigen Ausschlag unmittelbar. Die kriegen Schwellungen, also so Quaddeln, die fangen an zu husten. Also es kann also unter Umständen tatsächlich
oder erbrechen sein. Oder kriegen blutige Stühle.
Ich glaube, da kommt niemand auf die Idee, weiter fröhlich das zu füttern, weil dann die Eltern wirklich direkt zu uns kommen oder eben sogar über die Notfallambulanzen nachher wieder zu uns kommen und das besprechen und überlegen so, okay, wie geht's jetzt weiter? Was können wir denn machen? Was müssen wir beachten?
Ja. Schwieriger ist es bei denen, die eine Spätreaktion bekommen, also die praktisch einen schweren Ekzemschub bekommen, der nicht unmittelbar mit der Nahrungsaufnahme zusammenhängt. Dafür sind wir dann ja da, ne? Wenn die Eltern kommen und sagen, mein Kind hat ganz schreckliche Ekzeme, dass wir dann sagen, okay, jetzt müssen wir mal nach Kuhmilch gucken oder nach Ei oder so.
Okay.
Aber es ist nicht so, dass das irgendwie, dass das Kind sozusagen dahin sieht und man merkt es nicht. Sondern man kommt dann schon auf die Idee, nach genau. Allergien zu suchen.
Mir war das nur wichtig, das einmal noch hier zu sagen, dass man nicht auch auf die Idee kommt zu sagen, wir desensibilisieren hier einfach durch weitere Gaben.
In Eigenregie.
Also, genau. Ja. Aber tatsächlich, genau das ist der Punkt. Wenn die Kinder es gut vertragen, und davon ist ja auszugehen primär, dann soll man es ruhig regelmäßig bitte geben, um sie zu...
Genau.
Die, also, ne, um sie tolerant zu machen.
Ich glaube, was Insa, das können wir es ja vielleicht abschließen, auf dem Herzen hatte, wenn ich es richtig verstanden habe, Insa, ist, dass wenn Eltern jetzt merken, oha, das Kind hat auf den Fisch oder die Erdnuss reagiert, jetzt versuche ich mal in Eigenregie das zu hyposensibilisieren sozusagen, dass man das natürlich nicht machen darf.
Genau,
aber das haben wir jetzt, glaube ich, klar gesagt. Genau. Jetzt kommen wir mal auf was ganz anderes, nämlich auf Dinge, wo man lange Zeit Hoffnung drauf gesetzt hat, dass die in der Allergievorbeugung was bringen. Zum Beispiel Prä- und Probiotika. Dazu gibt es zahlreiche Studien in der Hoffnung, dass die frühe Gabe von Milchsäurebakterien stemmen für die schwangere Mutter, die stillende Mutter, das junge Baby oder so, hilfreich sein könnten oder der Zusatz bestimmter schwerverdaulicher Kohlenhydrate zur Formula. Das hat leider bislang keinen belegten Nutzen, also keinen, der so eindeutig ist, dass die Leitlinie entsprechend angepasst wurde. Das gleiche gilt für die Omega-3-Fettsäuren, die ja auch in aller Munde sind. Das kann man auch leider nicht belegen bislang. Und für alle anderen Nahrungsergänzungsstoffe gilt, nichts außer Vitamin D und Fluorid sollte zusätzlich gegeben werden.
Mhm. Ein weiterer Punkt, das Thema Haustiere. So, die vielleicht haben die Eltern schon ein Tier zu Hause. Das muss natürlich, wenn sie jetzt ein Kind erwarten, nicht abgeschafft werden. Haben die Familien aber noch keine Haustiere zu Hause? Und wir wissen, es ist ein Risiko gegeben, weil vielleicht ein oder beide Elternteile eine allergische Erkrankung haben. Dann sollte man sich das gut überlegen. Dann gibt es eine klare Empfehlung, keine Katzen anzuschaffen, weil die eben doch mit einem sehr hohen Risiko für eine entsprechende Allergie verbunden sind. Hunde hingegen scheinen einen Effekt zu haben, dass das vorbeugend sein kann für weitere Allergien.
Genau, so dass man also Quintessenz, Haustiere bleiben, wo sie sind. Felltragende Haustiere anzuschaffen, wenn man bereits bei einem Kind eine Tierhaarallergie hat, fällt weg. Geht gar nicht. Und die Katze wird nicht neu angeschafft in einer Familie mit einem Hochrisikokind. Genau. Hausstaubmilbe. Da haben wir ja einen nachweisbaren und auch belegten Nutzen für die Sekundärprävention. Also ein Kind hat eine Hausstaubmilbenallergie entwickelt und wir wollen die Belastung mit dem Allergen senken. Dann sind die sogenannten Encasings, spezielle Bettüberzüge für Matratze, Kissen, Decke, die dafür sorgen, dass überhaupt kein Hausstaubmilbenallergen mehr zum Kind gelangen kann durch die Bettwäsche. Das ist auf jeden Fall belegt, macht Sinn. Dass jetzt aber eine Familie sagt, bei uns gibt es Allergiker, wir machen jetzt mal die Encasings auf alle Betten, damit unser Kind keine Hausstaubmilbenallergie kriegt, das kann nicht belegt werden. Also das kann man nicht empfehlen.
Impfen. Die Kinder, gerade die Kinder mit Allergien und allergischen Erkrankungen, sollen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, der STIKO, geimpft werden. Und es gibt tatsächlich Hinweise dafür, dass Impfen das Risiko senken kann, weitere Allergien zu entwickeln und nicht, das ist auch ein Mythos, der sich wirklich sehr hartnäckig hält, dass durch das Impfen der Kinder die Allergiebereitschaft erhöht wird.
Und das finde ich wirklich interessant. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es keine Auswirkungen hat, aber dass es sich sogar positiv auswirkt oder genau. auswirken also, kann,
genau.
ist ja wirklich interessant.
Ja, und auch so ist es explizit nochmal tatsächlich in diesen Empfehlungen genannt.
Ja, jetzt sind wir bei Biodiversität gelandet durch die Impfungen.
Sag mal, was das bedeutet.
Ja, genau. Bitte. Also Charlotte guckt mich ganz streng an. Das ist natürlich ein großes Fass. Also da geht es letzten Endes
dass
um
ich nicht aufmachen wollte.
Die Idee Bauernhof. Also man kann sozusagen belegen, dass, das hatte ich vorhin mit der Epigenetik schon mal angesprochen, dass Kinder, die in Bedingungen aufwachsen, Großfamilie, sehr viel Kontakt mit Tieren unterschiedlichster Art, spielen auf Feld, Wald, Wiese, viel draußen und so, dass dort, wenn die schwangere Mutter als Bäuerin in solchen Umständen lebt, dass die Atopierate dadurch positiv beeinflusst wird.
Die Allergierate,
entschuldige bitte. Und genau, das ist etwas, was wir mit diesem Impfen ist gut, Infekte sind gut, Kinderkontakte sind gut, dass man so ein bisschen denkt. Aber man hat natürlich noch nichts Konkretes als Empfehlung abgeleitet, weil wir können ja nicht den Großstädtern sagen, passt auf Leute, zieht alle aufs Land, aufs Bauernhof. Das ist ja unrealistisch. Aber in diese Richtung wird auch viel geforscht.
Und im Zweifelsfall vielleicht dieses Leben, also die Aspekte dieses Lebens auch teilweise, wo das geht, einbauen ins eigene Leben.
Ja, also, wenn es möglich ist, genau. Also wir raten zumindest mal davon ab, dass Kinder extrem vor dem Kontakt mit Garten, Schmutz und Wiese und so geschützt werden.
Ja, auch das Desinfizieren von Spielzeug und all sowas.
Ja, dass man praktisch mit Sakrotan den Boden zu Hause wischt und so, was gar nicht nötig ist.
Überhaupt nicht nötig und wahrscheinlich auch eigentlich nicht gut.
Mhm. Genau.
Ja.
Dann gibt es immer wieder auch die Frage, Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden. Ist das für die Allergieentstehung, ist das ein entscheidender Faktor? Ist das etwas, worüber man nachdenken sollte? Letztendlich, glaube ich, kann man dazu sagen, dass es, wenn es um die Entscheidung geht, ob ein Kaiserschnitt durchgeführt wird und es medizinische Notwendigkeiten gibt, dann ist das keine Frage.
Klar.
Wenn es aber darum geht, sich für oder gegen einen Kaiserschnitt ohne eine medizinische Indikation zu entscheiden, dass man zumindest im Kopf haben sollte, dass die Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, ein gering erhöhtes Risiko für ein Asthma bronchialis später haben.
Asthma bronchialis ist das, was wir gemeinhin als Asthma bezeichnen.
Ja,
ne?
Genau. Ja, gut. Nee, gut, dass du es nochmal sagst.
Genau. Also das, ich verstehe es so, und das ist ja auch klar, wenn das medizinisch geboten ist, dass ein Kaiserschnitt notwendig ist. Natürlich ist er dann notwendig, aber es gibt ja tatsächlich auch mehr Frauen, oder eine Zeit lang ist das sehr angestiegen, von Frauen, die sich einfach in freier Wahl für einen Kaiserschnitt entscheiden. Und die müssen mitbedenken, dass das etwas erhöhtes
genau.
Risiko ist.
Genau, also da würden wir uns auch gerne total zurücknehmen. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Es ist nur, wenn wir hier heute über Allergieprävention sprechen,
muss es
ein
erwähnt
Punkt,
werden.
Den man zumindest im Kopf haben sollte.
Muss man einmal
sollte.
Sagen. Ne? Genau. Jetzt komme ich wieder mit dem, was ist nicht in die Leitlinien gekommen. Man hat eine Zeit lang gedacht, gehofft und entsprechende Studien aufgelegt, dass wenn man Kindern mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Neurodermitis, also einer Barrierestörung der Haut und Ekzemen, wenn man Kindern, die dieses Risiko haben, weil sie Geschwister, Eltern oder so haben, die das auch haben, von Tag 1 an proaktiv sozusagen, ohne dass bereits ein Problem eingetreten ist, täglich mehrfach eincremt mit einer Basispflege, dass man dann verhindern kann, dass das passiert. Also, dass man die Wahrscheinlichkeit verringern kann. Das hat sich nicht bewahrheitet, sodass dieses proaktive Eincremen nicht empfohlen wird, es nicht in die Leitlinien geschafft hat. Allerdings soll die trockene Haut, die soll gecremt werden, weil die hat ja eine Barrierestörung. Also das jetzt nicht verwechseln, aber dieses vorsorgliche Eincremen einer völlig normalen Haut, das gilt nicht.
Kommen wir zum Thema Schadstoffe. Auch ein sehr weites Feld. Wir wissen, dass es ein höheres Risiko für die Entwicklung allergischer Erkrankungen gibt, wenn Kinder schon in der Schwangerschaft, aber auch eben nach der Geburt in ihrer Kindheit Tabakrauch ausgesetzt sind. Und es geht hier nicht nur um das Rauchen im Innenraum, sondern auch die Eltern, die draußen rauchen, tragen es an sich, in der Kleidung, haben es in ihrer Ausatemluft. Das macht letztendlich, was das Allergierisiko angeht, für die Kinder gar keinen Unterschied. Insofern kann man das vielleicht ja auch nochmal zum Anlass nehmen, ein bisschen drüber nachzudenken.
Schimmelpilzbelastung ist ein Problem, aber das wissen Eltern eigentlich, ne? Dass Schimmelpilze nicht nur für die Atemwege schlecht sind, sondern generell für die Entwicklung eines Kindes. Und ich glaube, da sind alle auch ziemlich alert.
Ist das auch in der Schwangerschaft schon der Fall?
Das kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt.
Nee, soweit ich weiß, ist das ein Aspekt, der zumindest so nicht untersucht ist.
Also das gilt vor allem und besonders auf jeden Fall.
Und wir wissen, dass die Irritation der Atemwege generell nicht gut ist. Das heißt, andere Innenraumschadstoffe, wenn du so denkst über Asbest, das haben wir jetzt ja alle nicht mehr, aber Formaldehyd und andere so lösungsmittelhaltige Dinge, die bei Möbeln oder Teppichen verwendet werden, ist nicht gut. Wenn man eine Wohnung renoviert hat, darf man da nicht rein als Schwangere oder als Eltern mit Babys. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen über die Schadstoffbelastung durch Kfz-Abgase reden, wenigstens ganz kurz.
Naja, das ist ja was, da können Familien nicht viel dran tun, die an einer großen Straße leben. Aber es müssen wir einfach hier auch nochmal so sagen, dass es einfach vielleicht nochmal wichtig ist, von politischer Seite her, auch unter dem Aspekt dieser Allergieprävention, dass es total wichtig ist, dass das wirklich einen großen Zusammenhang gibt zwischen dieser Schadstoffbelastung, dem Feinstaub und der Entstehung von Allergien.
Genau, Feinstaub, Ozon, Stickoxide.
Genau. Also es ist ja, wie ihr sagt, da kann man vielleicht als Elternteil gar nicht so viel dran machen, wenn man in der Stadt wohnt und dann sowieso eine höhere Belastung hat und dann womöglich einfach die Wohnung auch in einer großen Straße ist. Also gibt's denn da Handlungstipps? Also das Kinderwagen möglichst durch Seitenstraßen auf Spielplätze schieben oder ist das Quatsch?
Nö, das ist ja eigentlich eine ganz folgerichtige Geschichte, dass ich die großen Straßen, wenn ich kann, meide.
Okay.
Wir haben uns gedacht, wenn es dir recht ist, dass wir zum Schluss einmal so kurz alle Sachen einmal noch sagen, die wir jetzt gesagt haben.
Sehr gerne.
Allergievorbeugung. Erstens Ernährung. Die Schwangere soll sich ausgewogen und nährstoffreich ernähren und auf nichts verzichten, gegen das sie nicht allergisch ist.
Bitte? 4 bis 6 Monate voll stillen ist klar empfohlen, wenn möglich.
Falls nicht möglich, ganz normale kuhmilchbasierte Säuglingsanfangsnahrung geben. Sojanahrung und andere Tiermilchen möglichst meiden.
Beikost beginnen, wenn das Kind 4 bis 6 Monate alt ist, je nachdem, wie gut das Kind dazu schon in der Lage ist oder wie bereit es dafür ist.
Und dabei vielfältig gestalten, verschiedene Sorten der Gemüse und Obst und Getreide und so einführen und einschließlich Fisch, wenn möglich, also wenn nicht die Überzeugung dagegen spricht, und bis zu 200 Milliliter Kuhmilch oder Naturjoghurt pro Tag für den Getreidebrei verwenden.
Ei in gebackener Form, gut durcherhitzt. Erdnuss, das ist, glaube ich, am besten, wenn man das individuell mit seinem Kinderarzt oder der Kinderärztin bespricht.
Ja, dann noch das Übergewicht der Schwangeren. Naja, also wenn es denn überhaupt geht, meiden.
Präbiotika und Probiotika sowie Vitaminzusätze werden nicht explizit empfohlen zur Allergieprävention.
Bei erhöhtem Risiko keine Katze neu anschaffen.
Reduktion, also Verminderung von Hausstaubmilbenbelastung, vorbeugend nicht empfohlen. Natürlich dann, wenn es eine nachgewiesene Allergie gibt, klar.
Ja, klar. Genau. Frühe Kindertagesbetreuung reduziert nicht die Allergiehäufigkeit. Das hatten wir jetzt eben gar nicht erwähnt. Also man muss nicht sein Kind mit 8 Monaten in die Krippe geben, unter der Vorstellung, dass viele Kinderkontakte hilfreich sind.
Alle Kinder sollen nach STIKO-Empfehlung geimpft werden.
Und tägliches Eincremen bei gesunder Säuglingshaut muss nicht sein, außer wenn diese Haut nach dem Baden oder so trocken ist.
Kein Tabakrauch in der Schwangerschaft und nachher, wenn die Kinder geboren wurden.
Schimmelpilzbelastung vermeiden, also gut lüften, darauf achten, dass die Räume nicht zu feucht werden.
Genau, und überhaupt, dass man eben sich über so Innenraumschadstoffe und die Autoabgase einmal ein bisschen Gedanken macht.
Das also, war es im Kurzdurchlauf.
Das war wirklich total informativ. Vielen, vielen Dank. Da haben wir wirklich einiges gelernt. Vielen Dank, Claudia Haupt. Vielen Dank, Charlotte Schulz. Unsere Kinderdocs.
Tschüss, Insa.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.